Man merkt, dass dieses Pult für Deutsche konzipiert wurde. Sieht man mich wenigstens den Kopf? Ja. Vielen, vielen Dank für die Zeugnisse. Das war jetzt ein Riesengeschenk. Ich glaube, nicht nur für mich, sondern auch für alle, die hier sind. Als ich den Anruf bekommen habe von den Jumiko-Veranstaltern mit der Bitte, sich dieses Themas anzunehmen, ob ich mir vorstellen könnte, einen Vortrag zu diesem Thema, braucht Gott wirklich die Deutschen? Ich glaube, dass Spätzle und Sauerkraut erst in die Weltmission gehen sollen. Da war ich zunächst erstmal ein bisschen überrascht und auch ein bisschen ruhig an der Telefonleitung, weil ich mich zuerst gefragt habe, wie auch der Herr Walter, wer stellt sich denn diese Frage? Natürlich müssen die Deutschen in die Mission. Es ist das Land der Reformation. Luther war hier. Was gibt's da groß? Deutschland, Gott braucht die Deutschen. Und während ich so drum gegrübelt habe, was ist es, was von mir erwartet wird? Was kann ich weitergeben? Hat mir ein sehr guter Freund gesagt, das ist deine Chance. Jetzt kannst du alles aufzählen, alles loslassen, was dich immer an den deutschen Missionaren gestört hat. Die Bürokratie und dieses Pingelige und Sparsame und so draußen. Und dann habe ich gesagt, ja, das täte ich ja auch vielleicht machen, wenn es nicht noch mehr Dinge geben würde, die mich an koreanischen Missionaren stören. Insofern, das ist nicht das, was mir am Herzen liegt. Bevor ich anfange, möchte ich kurz, passt gar nicht so zum Thema, aber trotzdem als Einleitung sagen, wäre ich Völkerkundlerin, also mein Mann ist Ethnologe, würde ich Ethnologie studieren, würde ich wirklich allen Ernstes Deutschland als, wie nennt man das, als Forschungsland nehmen, weil, und das ist nicht deswegen, weil ich mit einem Deutschen verheiratet bin oder weil ich hier wohne, sondern weil ich wirklich Deutschland und die Deutschen faszinierend finde. Ich habe es vorher kurz erwähnt, ich habe mich oft gefragt, auch in Korea, warum Gott gerade einen Deutschen, Martin Luther, auserwählt hat, um die Reformation zu starten, um eine über 1000 Jahre alte, fast unbezwingbare katholische Kirche den ersten Stoß, Durchbruch zu geben und die Fackel der Reformation wirklich zu zünden. Sie wurden dann von Calvin und Zwingli weiter, Melanchthon, aber es war trotzdem der Deutsche Martin Luther. Und ich habe mich gefragt, welche Eigenschaften sind das, was wohl Gott dazu gebracht hat, diese Reformation in Deutschland durchzusetzen. Und gleichzeitig habe ich mich auch gefragt, dass ein Volk Martin Luther hervorbringt und gleichzeitig ein Adolf Hitler in der Weltgeschichte mitprägt. Das war für mich wirklich, es gibt viele tolle Menschen, viele schlechte Menschen, auch in unserer Kultur überall, aber ich glaube, es gibt selten zwei Namen, die so die Weltgeschichte mitgeprägt haben wie diese zwei. Und dass beide in Deutschland ihren Wirkungskreis hatten. Das hat mich schon immer fasziniert. Insofern bin ich nachhinein sehr dankbar, dass mir dieses Thema vorgegeben wurde. Ich möchte von zwei Seiten an dieses Thema herangehen. Der erste Aspekt ist der kulturell praktische und der zweite Aspekt ist der biblisch-exegetische. Auf einer internationalen Studentenkonferenz in 2003 in Bad Liebenzell, in der Liebenzeller Mission, im Jahr 2003 haben wir eine Umfrage gemacht unter den Studierenden, die dort waren, die dort teilgenommen haben, welche drei Werte für ihre Kultur am wichtigsten sind. Ein Großteil der Studierenden kam aus Deutschland und der Rest waren Theologiestudierende aus Korea, Uganda, Mikronesien, Russland und Brasilien. Und das Resultat war wirklich sehr erhellend. Und zwar wir haben die drei höchsten Werte, die diese Studierenden zusammengetragen haben, ausgewertet und Nummer eins, auf Platz eins, unangefochten stand dieser Begriff Wahrheit. Und das hat uns nicht überrascht. Ja, die Deutschen. Wahrheit ist immer das ist der höchste Wert, den es in Deutschland gibt. Der zweite Wert war für alle Koreaner und Mikronesier und Brasilianer und Uganda Menschen ein Schock. Und zwar war es Pünktlichkeit. Als Wert Pünktlichkeit. Und das dritte war Ordentlichkeit. Das waren die drei Werte, die die deutschen Studierenden für ihre Kultur als die wichtigsten, die höchsten Werte angegeben haben. Wahrheit, Pünktlichkeit und Ordentlichkeit. Jetzt würde ich gerne einfach mal ganz kurz, ich habe die Zeit im Blick, in die Runde reinfragen. Welche Eigenschaften? Das sind jetzt die drei Werte, die die deutschen Studierenden von sich aus über ihre Kultur angegeben haben. Welche Eigenschaften oder welche Werte werden nach Ihrer Meinung oder Ihrer Erfahrung nach im Allgemeinen, in tendenziell mit Deutschen im Ausland in Verbindung gebracht? Einfach nur ein paar Stimmen in den Raum rein. Mich würde es einfach interessieren, welche Eigenschaften, welche Begriffe, welche Werte würden Ihnen noch einfallen? Ja. Bitte? Ja. Kein Humor, Genauigkeit, Sparsamkeit. Bitte? Ja. Disziplin. Direktheit.
Perfektionismus.
Ja. Ja.
Effizienz.
Zuverlässigkeit. Das ist nicht sehr interessant, weil es war nämlich noch eine andere Umfrage da, und zwar in Korea, in einer theologischen Fakultät mit 2800 Theologiestudierenden. Und das war das Resultat dieser Umfrage, die vor 15 Jahren mal gelaufen ist. Folgende Werte wurden genannt. Qualität, dabei wurde sofort an Mercedes-Benz und deutschen Fußball gedacht. Qualität, Zuverlässigkeit, Sicherheit. Man fühlt sich sicher. Man fühlt sich schon mal sicher, dass Deutschland den Euro hat. Sagen wir ganz viele. Bei Spaniern und Portugiesen und Italienern weiß man nicht, auch nicht bei den Franzosen, aber dass wenigstens Deutschland diese Eurozone hält. Man fühlt sich sicher. Sicherheit kam wirklich häufig. Ordnung. Ordnung, Sauberkeit, Ordentlichkeit kam vorher auch. Und die Genauigkeit. Das waren die häufigsten Begriffe, die fielen, wenn man an Deutschland und an die Deutschen gedacht hat. Die Liste, ich habe die Pünktchen ganz bewusst dahin getan, die Liste kann man wahrscheinlich endlos erweitern. Und ich möchte auch betonen, dass nicht jeder, der hier sitzt, sich damit identifizieren kann. Es gibt sicherlich viele, die sagen, ich bin eher spontan, deswegen ist das Leben in Deutschland auch nicht ganz so. Eher unpünktlich, eher ein bisschen flexibel, humorvoll, auch wenn der Humor nicht so oft verstanden wird. Also es gibt sicherlich Leute, die sich nicht damit identifizieren, aber das ist zunächst einmal tendenziell das, was einem einfällt im Ausland als ein Ausländer, wenn man über die Deutschen nachdenkt. Also die Liste kann ohne Probleme hier auch ergänzt werden. Man könnte genau die gleiche Frage stellen, wofür stehen koreanische Christen? Was fällt einem ein, wenn man an Korea denkt? Da fallen sehr oft, die Koreaner sind die Italiener Asiens. Kein Koreaner freut sich darüber, aber alle sagen, die Japaner sind die Deutschen Asiens und die Koreaner sind die Italiener Asiens. Und wenn ich frage, warum, meinen sie, diese Emotionalität, dieser Enthusiasmus, dieses Lebendige und so weiter. Und das sind die Tendenzen, die immer wieder hervortauchen, wenn ich über Korea oder Koreaner höre oder über dieses Thema spreche. Und die Frage, die sich jetzt in diesem Zusammenhang mit dem Thema stellt, ist natürlich, welche Eigenschaften, die hier genannt wurden, sowohl für das deutsche Volk als auch für die koreanischen Christen, welche Eigenschaften werden in der Weltmission nun tatsächlich gebraucht? Das ist ja die Frage, die jetzt hinter diesem Thema steht. Braucht Gott wirklich die Deutschen? Um diese Frage beantworten zu können, müssen wir zunächst einmal festlegen, was ist die Norm? Was ist die Norm, die darüber entscheidet, welche Eigenschaften Gott in der Weltmission brauchen kann? Braucht er Stabilität, Sicherheit, Genauigkeit oder braucht er Enthusiasmus, Lebendigkeit, Radikalität? Nun könnte ich Ihnen natürlich lang und breit erklären, warum ich, Miam Kim Rauchholz, folgende Eigenschaften in der Weltmission als notwendig ansehe und warum manche nicht. Aber ich denke, das ist nicht der Sinn der Sache, weil ich die Norm schlichtweg nicht bin. Und weil diese Frage tatsächlich für dieses Thema absolut entscheidend ist, es ist die entscheidende Frage, an was für einer Norm entscheidet sich, was gebraucht wird, wer gebraucht wird, Sie oder ich? Ja, Koreaner, Deutsche, Afrikaner. Weil diese Frage so entscheidend ist, möchte ich an diesem Punkt biblisch-exegetisch weiterarbeiten und habe dafür eine Person auserwählt, die im Neuen Testament, und Sie können sich vorstellen, wer es ist, die im Neuen Testament und Urchristentum ein Stück weit die Weichen für die Weltmission, für die Heidenmission gestellt hat, nämlich Paulus. Ich werde hier Keine umfassende Paulusstudie vorlegen, weder der zeitliche noch der inhaltliche Rahmen würde das zulassen. Aber ich möchte auf das eingehen, was ich als den Kern seiner Mission und seiner Theologie ansehe. Und möchte dafür ganz kurz biografisch, alle von Ihnen kennen Paulus. Ich möchte ganz kurz ein Streiflicht, nennt man das Streiflichterzug? Streifzug. Streiflicht als irgendwas. In die Richtung, einen kurzen Überblick über das Leben von Paulus. Sie kennen ihn wir können das von seinen biografischen Angaben in der Apostelgeschichte 9, 22, 26 ersehen. Und auch im Galaterbrief bringt er ein paar Angaben, die uns ein bisschen ein Gefühl geben, was dieser großartige Theologe und Heidenmissionar, was ihn geprägt hat, was ihn getrieben hat, was ihn nach vorwärts gebracht hat. Es kommt vor, wird immer wieder neu gesagt, dass er mit aller Sorgfalt in dem väterlichen Gesetz, also in der Tora, unterwiesen wurde. Namen werden genannt wie Rabbi Gamaliel, der damals als der theologische Lehrer schlechthin galt. Er war ein Eiferer für Gott, so weit und so für das Gesetz, dass er die neue Lehre, den neuen Weg, Jesus Christus, verfolgt hat bis auf den Tod. Er hat nach der allerstrengsten Richtung des jüdischen Glaubens gelebt als Pharisäer. Er hat im Judentum viele seiner Altersgenossen im Volk weit, weit übertroffen und hat sich ereifert über die Maßen für die Satzungen der Väter. In Apostelgeschichte 22,20 sagt Paulus von sich selbst, und als das Blut des Stephanus, Apostelgeschichte 7, als das Blut des Stephanus deines Zeugen vergossen wurde, stand ich auch dabei und hatte Gefallen daran. An der Steinigung, an dem Tod und bewachte denen die Kleider, die ihn töteten. Von all diesen Angaben, die die Apostelgeschichte und auch Paulus selber in seinen Briefen gibt, kommen folgende Eigenschaften zusammen. Paulus war ohne Frage radikal. Ein radikaler Mensch, sowohl vor als auch nach dem Glauben. Und das ist ein Zug, den wir uns merken sollten, dass Gott, wenn er uns gebraucht, immer uns mit den Gaben gebraucht, die er schon in uns hineingelegt hat. Sind Sie ein genauer Mensch? Dann wird er diese Genauigkeit brauchen. Sind Sie ein flexibler, spontaner Mensch, dann wird er diese Gaben gebrauchen. Also das, was Paulus vorher ausgemacht hat, bleibt weiterhin bestehen und trotzdem verändert. Und das sehen wir an der Geschichte. Radikalität, Leidenschaft und Zielstrebigkeit. Wir sprechen von dem Mann, der fast im Alleingang eine Religion, die in Nazareth und Bethlehem irgendwo im Kaff, nicht vom Römischen Reich, auch nicht von der Antike, von der Stadt Athen, nirgendwo. Irgendwo im Kaff da, ein ganz kleines Ländle, begonnen hat. Wir sprechen von dem Mann, der fast im Alleingang mit einer, im Englischen sagt man Single-Mindedness, mit einer Zielstrebigkeit, fast den ganzen Mittelmeerraum missioniert hat. Und das zu einer Zeit ohne Flugzeug. Das ist dieser Mensch, Paulus. Was hat ihn getrieben? Einer der faszinierendsten Momente, die ich in diesem Leben des Paulus für mich selber, das ist jetzt nicht unbedingt exegetisch, sondern für mich selber persönlich herausnehme, ist dieser Satz in Apostelgeschichte 9, 8 folgende. Saulus aber richtete sich auf von der Erde. Das war dieses große Damaskus-Geschehen, nicht wahr? Er reitet hin, um die Christen zu verfolgen. Der junge, leidenschaftliche Paulus, der alles gibt, weil er denkt, dass der Weg, den er geht, das Gesetz der richtige Weg ist. Er gibt alles, er ist kein halb-halb, lauwarmer. Er ist entweder heiß und wenn er heiß ist, dann brennt er wirklich. Und so ist er auf dem Weg nach Damaskus, sieht das Licht, fällt vom Pferd, hört die Stimme, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Wer bist du? Ich bin der Jesus, den du verfolgst. Und das ist die Wende. Das ist uns allen bekannt. Und jetzt kommt, Saulus aber richtete sich auf von der Erde und als er seine Augen aufschlug, sah er nichts. Sie nahmen ihn aber bei der Hand und führten ihn nach Damaskus. Und jetzt kommt's, er konnte 3 Tage nicht sehen und aß nicht und trank nicht. In einem Klima wie in Damaskus kommt er von einer Reise, einer weiten Reise, wo er sowas erlebt hat, kommt hin, kann nichts sehen und daran kann er nichts ändern. Aber 3 Tage lang isst Saulus nichts und er trinkt nichts. Und meine Frage war, wie gesagt, das ist jetzt nicht exegetisch belegt, deshalb betone ich es auch noch einmal, aber ich habe mich gefragt, warum nicht? Was ging in diesem hochintelligenten, dem zukünftigen Kopf der pharisäischen Garde, der Hoffnungsträger der Pharisäer, der brillante Theologe schon damals, was geht in diesem jungen Saul vor, dass er 3 Tage lang nichts isst und nichts trinkt? Und es ist mein Gedanke, es muss nicht jeder so denken, aber ich habe mir überlegt, so wie man seine erste Liebe nicht vergisst, so vergisst man wahrscheinlich auch seinen ersten Mord nicht, den ersten Menschen, den man mittötet. Und ich glaube, dass vielleicht Stephanus, so wie er auch in Apostelgeschichte 22 schreibt, das Blut des Stephanus, als sein Blut vergossen wurde, stand ich auch dabei. Und ich glaube, dass ihn durch diesen 3 Tage, wo er nichts gegessen hat und nichts, dieser radikale Eiferer für Gott, dass er sich gefragt hat, was muss ich tun, um diesen Teil, um Stephanus Teil noch mit zu erfüllen. Denn Stephanus war auch ein brillanter Theologe. Man braucht nur Apostelgeschichte 7 zu lesen, man weiß, wer so früh hier ermordet wurde. Ein Mann vollen Geistes. Und das hat vielleicht auch Paulus so getrieben, dass er, und jetzt kommen wir zu dem, was ich als seinen Kern, als den Kern der paulinischen Theologie und seiner Mission sehe, was ihn so getrieben hat mit einer Radikalität gegen das Gesetz. Das, was ihn vorher so getrieben hat. Jetzt, nachdem Damaskus geschehen, ihm statt dem Gesetz Jesus offenbart hat. Was ihn und warum es ihn so beschäftigt und was ihn so vorangetrieben hat. Wir lesen in den Briefen, die danach kommen, nachdem Paulus nach 3 Tagen aufgestanden ist, wieder sehen konnte, wieder Food, also ein Drink, sein Essen und Trinken zu sich nahm. Wenn die Musik jetzt kommen würde, wäre es der Heidenmissionar ist auferstanden. Ein neuer Mensch, nicht mehr Saulus, sondern Paulus. Die gleiche Radikalität, die gleiche Leidenschaft, die gleiche Zielstrebigkeit, der gleiche Biss, den er hatte, wenn es darum ging, Christen zu verfolgen. Er weiß, wer er ist, er weiß, wer Jesus ist und er weiß, was das Gesetz nicht ist. Und deshalb hat Paulus Luther die Rechtfertigung allein aus Gnaden in seinem Römerbrief geschenkt. Deshalb sitzen wir hier als Protestanten und spenden nicht unser ganzes Geld in den Bußtopf, damit unsere Verwandten in dem Feuer, Fegefeuer, dann irgendwie in den Himmel kommen können. Deswegen sitzen wir heute hier. Die Theologie, die aus diesem Damaskusgeschehen entstammt, das ist allein Gottes Gnade ist, nicht Paulus ethisches Nachdenken. Oh, ist es vielleicht auch schlecht, dass ich die Christen verfolge? Vielleicht ist doch was dran. Nichts in diese Richtung. Und es gibt eine Sache, die Paulus verficht bis zum Umfallen. Schon fast so oft, dass man denkt, kommt vielleicht auch mal was anderes. Galaterbrief, Römerbrief, Galaterbrief ist die Kampfschrift von Paulus. Sie müssen sich mal durchlesen, was da alles steht, was auch ein bisschen den Charakter von Paulus darstellt. Ja? Er schreibt im Galaterbrief, Sätze wie, und wenn ein Engel, die Galatier, die haben von ihm das Evangelium bekommen, der reinen Gnade, und verfallen wieder ein bisschen in die Verirrungen, weil andere Gläubige kommen und sagen, oh, aber du musst trotzdem dich beschneiden. Also die Beschneidung als ein Zeichen, dass du unter dem Gesetz bist. Und Paulus kämpft mit allem, was er hat, dagegen an. Er schreibt Briefe, er purt sein Herz aus, also er pouring his heart, schüttet sein Herz aus und schreibt diesen Brief und sagt, und wenn ein Engel vom Himmel kommen würde und euch ein anderes Evangelium verkündigt als das, was ihr empfangen habt, sei der verflucht. Er verflucht die Engel. Und wenn sogar ein Engel kommen würde und ein anderes Evangelium euch verkünden würde, siehe, fürchte dich. Nicht, sondern siehe, fürchtet euch. Fürchtet euch! Und wenn ein Engel ein anderes Evangelium verkündigt, als das, was ihr empfangen habt, sei er verflucht. Wenn ihr euch beschneidet, ich sage es noch einmal und noch einmal, wenn ihr euch beschneidet, seid ihr schuldig, das ganze Gesetz zu tun. Warum? Weil nicht die Beschneidung das zählt, sondern was dahinter an Theologie steckt. Wenn du denkst, du musst dich beschneiden, damit du gerettet wirst, dann ist der Tod Jesu Christi umsonst, schreibt Paulus. Und er schreibt dies, und ich möchte das, weil es mir so wichtig war für Sie, noch einmal vorlesen. Galater 5, 2 bis 6, also diese Kampfschrift. Siehe ich, Paulus, sage euch, wenn ihr euch beschneiden lasst, so wird euch Christus nichts nützen. Ich bezeuge abermals einem jeden, der sich beschneiden lässt, dass er das ganze Gesetz zu tun schuldig ist. Ihr habt Christus verloren, die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt, also durch eigene Werke, durch das, was wir selber leisten können. Ihr habt Christus verloren, die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt, und seid aus der Gnade gefallen. Denn wir warten im Geist auf die Gerechtigkeit, auf die man hoffen muss. Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Das sind die Worte. Und wenn wir noch ein paar Verse runtergehen, dann kommt ein Satz, der so manche Theologen den Kopf hat schütteln lassen. Vor allem die deutschen Theologen, weil sie eher so weniger emotional sind. Die Koreaner und Italiener und so, die haben es verstanden, warum er es sagt. Da sagt zum Beispiel Galater, er genau ein paar Verse danach, ich habe das jetzt nur das Moderate hier hingetan, er schreibt Paulus in Galater 5,12, sollen sie sich doch gleich kastrieren, die sich beschneiden, die euch da aufwiegeln. Was ist das für eine Sprache von einem Apostel? Nein. Da sollen sie doch gleich sich entmannen lassen, zack, statt nur die Vorhaut abzuschneiden. Gleich kastrieren. Und ich denke, sag mal, was für eine Sprache und das auch noch in schriftlicher Form. Das wird doch gelesen von Generationen zu Generationen, in jede Gemeinde in Laodicea und weiß ich, wo überall, Ephesus, Antioch, liest diese Briefe irgendwann in der Zirkulation. Und dann schreibt Paulus sowas. Und daran erkennt man die Leidenschaft. Leidenschaft steht das Wort Leiden drin, gell? Die Art, wie Paulus leidet. Wenn ihr das verliert, Brüder und Schwestern, dann verliert ihr nicht nur irgendeine theologische Theorie, sondern ihr verliert Jesus Christus. Und wenn ihr ihn verliert, verliert ihr alles. Und deswegen kämpft Paulus so. Und jetzt kommt das ist das, was mich begeistert hat, und jetzt kommt das, was mich umgehauen hat, gerade in Bezug auf dieses Thema. In Apostelgeschichte 16,1-3 wird diese Geschichte von Lukas weitergegeben. Er, Paulus, kam auch nach Derbe und Lystra. Und siehe, dort war ein Jünger mit Namen Timotheus, der Sohn einer jüdischen Frau, die gläubig war und eines griechischen Vaters. Der hatte einen guten Ruf bei den Brüdern in Lystra und Ikonion. Diesen wollte Paulus mit sich ziehen lassen. Und er nahm ihn, und jetzt kommt's, beschnitt ihn wegen der Juden, die in jener Gegend waren, denn sie wussten alle, dass sein Vater Grieche war. Ich wiederhole es noch einmal, weil der Schock bei mir so sitzt. Und er nahm ihn, den jungen Timotheus, der so begabt war, ja, und der sich später auch als der richtige Pick erweist. Man lese nur die Timotheusbriefe. Er nahm ihn und beschnitt ihn wegen der Juden, die in jener Gegend waren. Jetzt könnte man viel drüber reden. Wirbelloses, überhaupt kein Rückgrat. Was ist das? Im Galaterbrief kämpft er, im Römerbrief kämpft er, auch im Korintherbrief kämpft er. Und jetzt steht da in so einem abflachen Ton, und da nahm er den Timotheus und beschnitt ihn wegen der Juden. Denn sie wussten alle, dass sein Vater ein Grieche war. Und wissen Sie, ich war 3 Jahre in der Mission. Und es gibt viele Werte, die man dort anders kennenlernt. Wahrheit ist ein toller Wert, nicht wahr? Das ist sogar für mich als Koreanerin, auch wenn das nicht zu den höchsten, das Interessante ist, die anderen Kultur, die anderen Studierenden haben ja auch ihre Werte aufgeschrieben. Der Schock bei den Deutschen, als dann veröffentlicht wurde am Beamer. Was ist der höchste Wert? Von den Mikronesiern, Koreanern und auch den Uganda. Ganz interessant. Sharing, teilen, war der absolut höchste Wert. Und zwar mit einem Wahnsinnsvorsprung. Teilen. Und dann haben wir gefragt, ja, was versteht ihr unter Teilen? Ja, du kannst nicht einfach da in deinem Klassenraum sitzen, deinen Snickers hervorholen und selber reinmampfen, da muss jeder ein Stück weit ein Snickers abbekommen. Und wenn es 5 Leute sind, die da sitzen, würde keiner Mikronesier einfallen. In Mikronesien, und das habe ich dann selber bitterlich erfahren müssen, ist eine Lüge viel weniger schlimm. Die lügen dir ins Gesicht. Aber wirklich, zack. Viel weniger schlimm als, wie gesagt, ein Snickers alleine aufzumampfen. Und dann sitzt man da und denkt über Werte nach. Wahrheit. Und es gibt viele Kulturen. Einerseits, warum Deutsche es vielleicht so schwer haben, andererseits genau der Grund, weshalb deutsche Missionare so gebraucht werden. Weil Wahrheit ist ein Wert, der verfochten werden sollte. Auf eine liebevolle Art, aber der trotzdem nicht aufgegeben werden darf. Aber genauso ist es auch mit Gastfreundschaft ein anderer Wert, den die anderen Studierenden genannt haben. Harmonie kam auch vor. In so einer Situation habe ich 3 Jahre lang gedacht, was ist das, was wirklich zählt? Wofür könnte ich wirklich mein Leben lassen? Wofür lohnt es sich zu streiten, bis das Blut fließt? Und für mich, meine lieben Brüder und Schwestern, ist der Grund, wo ich wirklich sagen würde, und bis zum Blut, und da ist es mir kackegal, ob jemand zum Glauben kommt in den 3 Jahren oder nicht, komme, wer wolle, es gibt Dinge, die ich nicht aufgebe. Und das ist Theologie. Jesus Christus, Sohn Gottes, unser Retter, Ixus, der Fisch. Das gibt man nicht auf. Genauso wie man auch die Auferstehung und Rechtfertigung allein aus Gnaden nicht aufgibt. Und hier macht Paulus etwas, das mich schlichtweg umgehauen hat. Eine Theologie, die er so verficht, ich habe Ihnen gerade diese Stellen vorgelesen, mit allem, was er hat, mit einer Sprache, die an fast schon pervers grenzt für manche behütete Ohren. Kastrieren. Die er so verfochten hat, gibt er auf und geht mit Timotheus hin und lässt ihn beschneiden. Und was ist der Grund? Den Grund liefert Paulus selber in 1. Korinther 9. Diese berühmten Sätze. Ich bin den Juden, ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne. Ich bin für die, die unter dem Gesetz sind, wie einer geworden, der unter dem Gesetz ist, auch wenn ich es gar nicht bin, damit ich die gewinne. Das ist das Ziel, das den Paulus dazu treibt, sogar den Kern nach außen hin aufzugeben, wofür er so mit Blut, Herzblut gekämpft hat. Und das hat mir einen Hinweis darauf gegeben, was tatsächlich, was die Norm dafür ist. Wenn uns Paulus heute als der Missionar, der erste Missionar, einen Rat geben würde, welche Eigenschaften werden gebraucht, welche Werte müssen wir vertreten und verfechten, für welche Werte lohnt es sich zu kämpfen, im Inland und Ausland, was würde Paulus da sagen? Ich habe an diesen Versen noch einmal zusammengefasst, was Paulus ausmacht. Es steht in Philipper 3, 5 bis 6 und es ist kurz eine Zusammenfassung seiner eigenen Biografie und seiner eigenen Werte, versteckt hinter dem, was er hier sagt. Ich bin am 8. Tag beschnitten, das heißt, ich bin genau nach dem Gesetz, gesetzgemäß am richtigen Tag beschnitten worden. Ich bin aus dem Volk Israel, ich bin also kein späterer Proselyt, der später zum Glauben gekommen ist. Ich bin aus dem Stamm Benjamin, ich bin ein Hebräer von Hebräern, ich bin nach dem Gesetz ein Pharisäer, ich bin nach dem Eifer ein Verfolger der Gemeinde, war nach dem Eifer ein Verfolger der Gemeinde. Und jetzt kommt's, nach der Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, untadelig. Und dann kommt das, dieser eine Wert, den er nicht aufgibt, für den er sogar den Kern seiner Theologie aufgibt. Und das ist so. Sofort danach folgt, aber was mir Gewinn war, was mir wertvoll war, und sei es Wahrheit, und sei es Genauigkeit, sei es Zuverlässigkeit, sei es Lebendigkeit, sei es meine Radikalität, alles, was mir Gewinn war, was mir ein Wert war, das habe ich, jetzt kommt's, um Christi Willen. Um Christi Willen für Schaden erachtet. Ich komme langsam zum Schlussteil, allein wegen der Zeit, auch wenn ich noch so viel sagen möchte. In Kolosser 1, 27 bis 29 beschreibt Paulus mit eigenen Worten gegen Ende sein Amt als Missionar der Heiden. Das Amt des Apostels als Missionar unter den Heiden. Und da schreibt er, und ich möchte Sie bitten, sich noch einmal zu konzentrieren und diese Verse genau anzugucken. Gott wollte denen kundtun, was der herrliche Reichtum dieses Geheimnisses unter den Heiden ist. Nämlich Christus in euch. Christus in ihnen. Jetzt unter uns. Jesus Christus in euch. Die Hoffnung der Herrlichkeit. Den, und das ist, man muss nicht grammatikalisch super hell sein, um zu wissen, dass den sich auf Christus bezieht, den verkündigen wir und ermahnen alle Menschen und lehren alle Menschen in aller Weisheit, damit wir einen jeden Menschen in Christus vollkommen machen. Dafür mühe ich mich auch ab und ringe in der Kraft dessen, der in mir kräftig wirkt. Damit wir einen jeden Menschen in Christus vollkommen machen. Wenn wir jetzt einen Film hätten, wenn das jetzt ein Film wäre, wäre das der Punkt, wo die Filmmusik auf einmal so nach unten abflacht. Vollkommen machen? Was soll das heißen? Die Sabine hat vorher gesagt, Missionare sind vollkommen. Vielleicht vollkommene Menschen, das denkt man so. Was heißt das? Gehen wir in die Mission, um andere Menschen vollkommen zu machen, wie es hier steht? Ist das unsere Aufgabe? Müssten wir da nicht alle unsere Werte vertreten? Ein vollkommener Mensch ist ein zuverlässiger Mensch. Ein vollkommener Mensch ist ein ehrlicher Mensch, ein genauer Mensch, ein enthusiastischer, leidenschaftlicher Mensch. Was heißt vollkommen? Und da möchte ich ganz kurz die Grundbedeutung von dem griechischen Wort teleios hier anbringen. Ich habe Griechisch allein aus dem Grund gemocht, weil viele theologische Diskussionen, wenn man sprachlich sich ein bisschen auskennt, schnell im Sande wieder vergessen. Und zwar die Grundbedeutung von teleios, da steckt das Wort telos drin. Und das telos heißt Ziel, Ende. Zielende. Ist zielgerichtet, ganz aufgerichtet sein auf, heißt dieses Wort. Das ist die Grundbedeutung, die in diesem Wort steckt. Und das heißt, Paulus sagt also hier, dass er alle Menschen ermahnt und lehrt, dass sie ganz auf Jesus Christus ausgerichtet werden, dass ihr Ziel einzig und allein Jesus ist. Das ist ihre Vollkommenheit. Noch einmal, der einzige Wert, den Paulus hier für einen Missionar hervorhebt, ist, dass er die Menschen so dahin bringt, so lehrt, so ermahnt, dass sie allein als Ziel Jesus Christus haben. Wenn man so lange wie ich Theologie studiert, über 20 Jahre fast schon, und nicht nur Studium, sondern auch unterrichtet, dann fragt man sich bei so einem Vortrag immer, und das ist ein bisschen peinlich, aber es ist so, man fragt sich, hä, war's das jetzt? Willst du jetzt so den Vortrag abschließen? Also jetzt, das Einzige, was du mitgibst, ist Jesus Christus, nach dem Motto, Jesus ist the answer. Das klingt ein bisschen einfach, sehr uferlos, und man fragt sich wirklich, du bist Doktor der Theologie, du unterrichtest Theologie, und das ist jetzt das, was du mitgibst, das, was alle schon kennen. Jesus Christus, Ziel unserer Mission. Und wenn man, das Gute ist, wenn man sich so bewusst eine Frage stellt, muss man auch sehr bewusst die Antwort wählen. Und wissen Sie was? Die Antwort lautet ja. Ich habe nichts Größeres empfangen in meinem Leben als Jesus Christus. Mit Jesus Christus lebt und stirbt meine Theologie. Mit Jesus Christus lebt und stirbt mein Glaube. Und mit Jesus Christus stirbt und lebt mein Dienst. Und das ist es, was Paulus sagt, wenn er sagt, nicht, dass ich schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei. Ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen könnte, weil ich von Christus ergriffen bin. Die Frage, und damit schließe ich ab, lautete, braucht Gott wirklich die Deutschen? Die Qualitäten sind alle gekommen, durchweg positiv. Deutschen stehen für Qualität. Sie stehen dafür, dass sie wirklich was effizient durchsetzen. Sie sind Verwaltungsgenies, sie sind Organisationsgenies. Pünktlichkeit und Ordentlichkeit, wenn die Deutschen was machen, auch in Mission, läuft alles. Und wenn man, wie ich in Mikronesien zum Beispiel, wenn ein funktionierender Außenbootmotor über Leben und Tod entscheidet, weil nämlich wenn der Motor mitten auf der Fahrt ausgeht, du ihn auf das offene Meer raustreibst. Ich hatte mal so einen Panikmoment, wo wir 2 Stunden lang, und wo ich nur gebetet habe, lass uns nicht durch das offene Meer, die weißen Haie und was man sich sonst noch alles im... Und wenn von so etwas, von so einem Außenbootmotor, dein Leben abzuhängen scheint, dann, ich sage Ihnen ganz ehrlich, wenn ich wählen könnte, dann würde ich einen deutschen Handwerker und einen deutschen Ingenieur in meinem Missionarsteam haben wollen. Kein Koreaner, auch keinen Einheimischen, auch kein Afrikaner. Das ist nicht Rassismus, das ist einfach Erfahrungswert. Wirklich. Es gibt natürlich Ausnahmen, aber tendenziell, wenn es Zuverlässigkeit, Genauigkeit, wenn davon dein Leben abhängt in einer Kultur wie diese, wo alles nur mit Boot über offene Meer hin und her fährt, dann sind es die Werte, die Gott braucht. Aber was hilft ein wunderbar genauer, zuverlässiger Handwerker oder Ingenieurmissionar, wenn er bei jedem imperfekten, einheimischen unzuverlässigen, unpünktlichen, anderen Handwerker in die Luft geht. Was hilft ein Verwalter-Genius? Der Verwaltung als das Ziel seiner Mission sieht. Die Leidenschaft. Ich gehe nach draußen, um den Einheimischen die Verwaltung, Pünktlichkeit und Ordentlichkeit rüberzubringen. Sauberkeit ist mein Ziel. Die Zeit reicht leider nicht für Geschichten, aber es gibt genügend. Dass ein Kollege einem anderen Missionarskollegen keinen Briefumschlag von 0,20 Cent ausleiht, weil das Prozedere ist, dass man den Briefumschlag in der Buchhandlung kauft. Klingt seltsam, gell? Das ist keine Lästerung, das ist einfach nur Trauer. Warum? Weil das Prozedere ist. Genauigkeit. Warum hast du es nicht vorher geplant, wenn du den Briefumschlag heute brauchst? Ich leihe dir nichts aus. Aber ich liebe dich. Genauigkeit. Wir brauchen genaue Missionare, aber wir brauchen genaue Missionare, die ergriffen sind von Christus. Wir brauchen zuverlässige Verwalter, Verwaltungsbrains. Aber wir brauchen Verwalter und Lehrer und Handwerker, die ergriffen sind von Christus, deren Ziel nicht mein Wert ist. Und wenn ich noch Flexibilität und Humor, ich habe gesagt, Humor ist nach Glaube der erste Wert, den ich bei meinem Mann sehen werde. Nur ein humorvoller Mann, den heirate ich. Das mag mein Wert sein, aber mein Ziel ist Jesus Christus. Das ist die Norm, die darüber entscheidet, ob Gott wirklich Koreaner oder Deutsche, Italiener, Norweger, Chinesen braucht oder nicht braucht. Teleios, ganz aufgerichtet sein auf Jesus. Das Ziel Jesus Christus vor Augen haben. Nicht das, was wir als wertvoll oder als nicht wertvoll empfinden. Und das ist der Grund, weshalb ich noch einmal sage, wir brauchen, Gott braucht, nicht wir, sondern Gott braucht die Deutschen in der Mission. Aber er braucht Deutsche, die ihre Gaben, ihre 2 Fische und 5 Brote nicht allein einfach mampfen, sondern sie in Christi Hände geben und damit dann erfahren dürfen das Wunder, dass über 5000 unzählige Menschen satt werden von den Gaben, die ich habe, die sie mitbringen von ihrer Kultur, von ihrer Erfahrung, von ihren Begabungen aus. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.